Wir hören aus Markus 15 die Geschichte vom Kreuz Jesu.
Und alsbald am Morgen hielten die hohen Priester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten. Dazu der ganze Hohe Rat. Und sie banden Jesus und führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn:
Bist du der Judenkönig?
Er aber antwortete und sprach:
Du sagst es.
Und die Hohepriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach:
Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen.
Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihnen zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen:
Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?
Denn er erkannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen:
Was wollt ihr dann, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt?
Sie schrien: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen:
Was hat er denn Böses getan?
Aber sie schrien noch viel mehr:
Kreuzige ihn!
Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen.
Gegrüßet seist du, der Judenkönig.
Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich
der König der Juden.
Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:
Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz.
Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen:
Ja, anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben.
Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut:
Eli, Eli, lama asaftani.
Das heißt übersetzt:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie:
siehe, er ruft den Elia.
Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach:
Halt, lass uns sehen, ob der Elia komme und ihn herabnehme.
Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach:
Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.
Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen, und des Josef und Salome, der ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leinentuch, nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Unsere Väter, sie hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es den Herrn, der helfe ihm heraus, hat er Gefallen an ihm. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah. Und hier ist kein Helfer. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Hunde haben mich umgeben und der Rotte von Bösen haben mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Du hast mich erhört. Worte aus Psalm 22. 1000 Jahre vor Jesu Tod gesprochen, geschrieben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie viele haben so gebetet wie David im Psalm 22? Und er hat ihnen aus der Seele gesprochen. Wie viele haben so gebetet nach David, wie Jesus am Kreuz, mit Jesus am Kreuz? So viele beten so, auch heute. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus, der Sohn Gottes, so betet Jesus mit uns, warum eigentlich? Ausgerechnet er, Gottes Sohn? Hatten sie nicht recht, die Spötter? Dreimal berichtet Markus davon, dass Jesus am Kreuz gelästert, verspottet, geschmäht wurde. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selber helfen und herabsteigen vom Kreuz. Na klar, dreimal diese Aufforderung, steigt doch herab vom Kreuz. Dann würden wir glauben, Gottes Sohn. Aber so. Und hatten sie nicht recht? Hätten sie dann nicht wirklich geglaubt? Es ist vom Anfang bis zum Ende des Weges von Jesus die größte Versuchung für ihn gewesen, genau das zu tun, was die Leute da wollten. Nämlich seine Gottesherrschaft dadurch unter Beweis zu stellen, dass er vom Kreuz herabsteigt und seine Macht unter Beweis stellt. Er steige vom Kreuz herab, damit wir sehen, ja, und glauben. Und irgendwie erinnert das daran, als Jesus in der Wüste versucht war, ja, dass ihm gesagt wurde, na komm, zeig deine Macht. Und diese Worte der Menschen dreimal da am Kreuz, wo er hängt, erinnert daran, wie Petrus ihm gesagt hat, als Jesus ankündigte, sie werden ihn gefangen nehmen, sie werden ihn verurteilen, sie werden ihn umbringen. Wie Petrus sagte, nein, nur das nicht, dir nicht, das darf nicht passieren. Und Jesus reagiert total heftig, versucht. Geh weg von mir, Satan, du Durcheinanderbringer, du Versucher, geh weg, das, was du willst, ist nicht Gottes Weg, du willst mich von Gottes Weg abbringen. Nein, der christliche Glaube entsteht nicht dadurch, dass Jesus vom Kreuz herabsteigt. Im Gegenteil, der christliche Glaube entsteht dadurch, dass Christus am Kreuz bleibt. Wir glauben nicht an Jesus, weil er vom Kreuz herabgestiegen ist. Wir glauben an ihn, weil er an uns festhielt. Bis zum Letzten. Bis zu diesem entscheidenden Moment bleibt er dran. Am Kreuz. An uns. An dieser Welt, wie sie ist. Bis zum bitteren Ende. Denn wenn Jesus vom Kreuz herabgestiegen wäre, dann hätten wir sagen müssen, okay, Jesus hat viel für die Menschen getan. Er hat ihnen oft geholfen. Nur diesen letzten Schritt ist er nicht gegangen. Eines war er nicht bereit zu tun. Da gab es eine Grenze und eine Linie und da ist er stehen geblieben. Schließlich hat auch die Liebe Gottes Grenzen. Nein, die Liebe Gottes hat keine Grenze. Jesus lehnt sogar, schreibt Markus, den ihm angebotenen Betäubungstrank, Wein mit Myrrhe ab, damit niemand behaupten kann, er habe nicht gewusst, was er tut oder er hat da nicht richtig mitbekommen, was da geschieht. Nein, er teilt unser Menschsein bis in die letzte Tiefe. Er bleibt dran am Kreuz. An uns. Bis in den Tod, bis in die letzte Verzweiflung und darüber hinaus. Hier Am Kreuz stirbt Gottes Sohn. Und scheinbar geht alles weiter wie bisher. Verrückt, oder? Verrückt daneben. Die Jerusalemer und all die Pilger, tausende von Pilgern, die zum Passafest gekommen waren, feierten weiter ihr Passafest, als wäre nichts passiert. Und die Römer suchen schon ihr nächstes Opfer, das sie in den nächsten Tagen kreuzigen können. Als wäre nichts passiert. Nur ein paar Menschen überlegen, wie sie jetzt Jesus die letzte Ehre erweisen können, damit es nicht einfach nur so weitergeht wie bisher, als wäre alles genauso wie vorher. Damit sich was ändert, etwas Entscheidendes, etwas Grundlegendes. Sie wissen noch nicht was, aber irgendwas müssen sie doch tun, damit es nicht bleibt, wie es ist. Weil nichts mehr ist, wie es ist, wo Jesus tot ist. Josef von Arimathea zum Beispiel, er bittet um den Leib bei Pontius Pilatus, um Jesus in sein Grab, was er sich für sich hat aushauen lassen, ganz frisch hineinlegen zu können. Er, einer von den 71 Mitgliedern des Hohen Rates, die einstimmig Jesu Tod beschlossen hatten. War er zu feige gewesen? Zu feige, beim Urteilsspruch für Jesus Partei zu ergreifen? Oder hatte er, wie der römische Hauptmann, erst unter dem Kreuz gemerkt, dass Jesus tatsächlich der war, der er zu sein vorgab, Gottes Sohn? Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wie dem auch sei, Josef von Arimathea hatte das Urteil mitgefällt. Er war mit dafür verantwortlich, dass Jesus jetzt hier hängt. Und jetzt? Der römische Hauptmann. So viele hatte er schon sterben sehen, so viele Hinrichtungen hatte er schon als Hauptmann beaufsichtigt. Guter Diener des römischen Reiches, pflichtbewusst, immer nur Befehle ausgeführt, Ja. Und nie gefragt, ob die richtig sind. Er konnte sich nicht rausreden. Er war mitverantwortlich für das, was da passiert war, was da gerade vor sich ging. Er hatte auf das falsche Fundament gebaut, wenn er überhaupt eins hatte. Und jetzt? Hier stirbt Gottes Sohn. Nicht nur Gottes Sohn, auch Marias Sohn. Johannes berichtet in seinem Evangelium, dass nicht nur Maria Magdalena unter dem Kreuz stand und die anderen Frauen, Jüngerinnen, sondern auch Maria, die Mutter von Jesus, und Johannes, sein Jünger. Völlig verzweifelt. Völlig am Ende ihrer Hoffnung. Wo sie doch alles auf Jesus gesetzt hatten. Ihre ganze Hoffnung. Und Gottes Sohn stirbt. Mein Sohn stirbt da gerade am Kreuz, den ich empfangen habe von Gott. Nach all dem, was wir mit Jesus erlebt haben, damals vor 30 Jahren, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, als wir mit Jesus durchs Land gezogen sind und unterwegs waren. Und jetzt? So könnte man weitermachen. Man könnte lauter Figuren von damals und Menschen, Schicksale bis heute aufzählen, wie viele verzweifeln, weil ihre Welt zusammenbricht, weil ihre Welt aus den Fugen gerät, weil ihre Hoffnung, ihre Liebe starb, der liebste Mensch an der Seite. Und alles geht scheinbar weiter wie bisher. Verrückt. Verrückt. Daneben. Wie oft stand ich schon auf dem Friedhof? In Falkenhagen klingelte die Glocke nebenan. Die Kinder kamen auf dem Schulhof, spielten, man hörte es. Wie oft habe ich hier gestanden und der RE1 oder ein Güterzug fährt vorbei, während der Sarg oder die Urne in die Erde geht? Verrückt. Ich komme aus dem Krankenhaus. Wir haben Vater gerade verabschiedet, ausgesegnet. Keine 2 Stunden ist er tot. Und wir kommen raus aus dem Krankenhaus und draußen auf der Straße geht der Verkehr weiter. Die Leute laufen weiter wie bisher, alles wie bisher. Das ist doch verrückt, wo alles so viel anders ist, so grundlegend anders ist, als es vorher war. Und dieses Gespräch, dieser Streit, der hat so viel kaputt gemacht. Das, was der andere gesagt hat, hat mich so verletzt, hat so viel in mir kaputt gemacht. Und das, was ich gesagt habe, hat auch so viel kaputt gemacht. Nichts mehr ist, wie es war, aber es muss weitergehen. Schließlich gibt es so viele Termine. Die Arbeit wartet, die Kinder müssen abgeholt werden. Dies und das muss einfach jetzt passieren. Mein Gott. Mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Wie vielen ist damit aus der Seele gesprochen? Auch in 1000 anderen Situationen. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Was hier passiert? Jesus macht sich eins mit den Schuldigen, mit denen, die verzweifelt sind, mit den Hoffnungslosen, mit den Sterbenden, mit den Trauernden. Jesus macht sich eins mit denen, die nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll, wo nichts mehr weitergeht wie bisher, obwohl doch scheinbar alles weitergeht wie bisher. Jesus macht sich eins mit allen, über denen sich der Himmel verdunkelt und ein Schatten über ihre Seele legt. Der eins war mit Gott, spürt die ganze Trennung, die ganze Macht der Sünde, diese lebenszerstörende Macht jenseits von Moral und moralischen Verfehlungen weit darüber hinaus. Spürt die ganze Macht der Sünde, die im Tod endet, wie wir, früher oder später. Der eins war mit Gott, nimmt alle Schuld der Welt auf sich, von uns Menschen auf sich und spürt in diesem Moment die ganze Gottverlassenheit, die ganze Trennung mit Gott, spürt das, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Der eins war mit ihm, der immer eins mit ihm durchs Leben gegangen ist, trägt das und nichts ist mehr, wie es war. Das geschieht. Und noch etwas geschieht im Tempel, schreibt Markus, da zerreißt im Tempel zum Allerheiligsten der Vorhang von oben bis unten durch. Das ist dieser Bereich, der das Heilige des Tempels vom Allerheiligsten trennt. Dieser Raum, wo früher die Lade mit den 10 Geboten von Mose drin war, jetzt ist dieser Raum zu Jesu Zeiten schon leer. Und nur einmal im Jahr, nur einmal darf der hohe Priester hinein mit Blut vom Widder, um Vergebung für die Sünden des ganzen Volkes zu bitten. Sonst darf da niemand rein in diesen Raum der Gegenwart Gottes. Und der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Und der Weg ins Allerheiligste, in diesen Raum der Gegenwart Gottes, ist frei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus das schreit, da nimmt er die Schuld auf sich, alles, was von Gott trennt, und der Weg zu Gott ist frei. Für uns. Das geschieht am Kreuz, als Jesus stirbt, weil er dranbleibt. Und jetzt? Jetzt ist der Weg frei für alle, die ihn gehen wollen. Die Vergebung brauchen, da ist sie. Für alle, die ein neues Fundament für ihr Leben brauchen, neue Ausrichtung, hier ist sie. Für alle, die mit ihrer Verzweiflung nicht alleine bleiben wollen, sondern einen Gott suchen, der sie versteht, der weiß, wohin, wie es ihnen geht und dennoch an ihrer Seite bleibt. Nun gibt es keinen Ort mehr, kein Leid, kein Schmerz und kein Abgrund, wo er, Gottes Sohn, buchstäblich, nicht mit offenen Armen auf uns wartet. All das ist nicht das Ende. Gott hat uns nicht verlassen. Das schreit nach mehr. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So betet Jesus am Kreuz dem Psalm 22. Manche meinen, er hat ihn ganz gesprochen. Andere sagen, er hat mit diesem ersten Satz den ganzen Psalm aufgerufen, wie dem auch sei. Der Psalm 22 ist nicht am Ende mit diesem Satz, den Jesus da spricht. Der Psalm 22 ist auch nicht am Ende mit dem, was ich zum Anfang vorgelesen habe, mit diesem Versuch zu beschreiben, wie er sich fühlt und wie viele sich bis heute fühlen. Ich lese noch einmal Worte aus Psalm 22 zum Schluss, weil dieser Psalm noch nicht zu Ende ist. Gott hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, als er zu ihm schrie. Da hörte er es. Ja, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die dich fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten die Geschlechter der Erde. Denn des Herrn ist das Reich. Und ihn werden alle anbeten, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vor dem Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Auch das ist Psalm 22. Karfreitag ist nicht das Ende, denn Gott hat uns nicht verlassen. Karfreitag schreit nach mehr. Und wir dürfen Ostern feiern. Was bleibt, ist noch ein Vers aus Markus 15. Schluss. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt war. Das ist ein guter Auftakt. Karfreitag schreit nach mehr. Und ich wünsche uns, Ihnen und mir, dass wir Ostern nicht verpassen. Amen.